Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blind Verstehen, dem ProRetina-Podcast. Hier ist Iris und ich freue mich über meinen Gast, den ich mir heute eingeladen habe, denn wir wollen uns heute über eine seltene Augenerkrankung unterhalten, beziehungsweise über ein seltenes Syndrom. Was das für ein Syndrom ist, das wird uns unser Gast gleich erzählen. Ich begrüße als allererstes mal Kerstin Reichert bei uns. Hallo Kerstin, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo Iris, schön, dass ich da sein darf und ich freue mich auf die Zeit mit dir.
Jetzt habe ich schon gesagt, wir wollen uns heute über eine seltene Augenerkrankung unterhalten. Magst du dich unseren Gästen einmal vorstellen und mal erzählen, was du für eine Erkrankung hast?
Ja, sehr gerne. Also ich bin Kerstin Reichert und wie man unschwer erkennen kann, komme ich aus dem Land des rollenden Rs, nämlich aus dem Frankenland. Und bei mir wurde 2022 das Refsum-Syndrom festgestellt. Und das so als erstes. Möchtest du noch mehr wissen?
Ja, aber vielleicht hören unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sich einmal kurz unseren Faktencheck an und erfahren so auch schon mal ein bisschen mehr über das Refsum-Syndrom.
Der ProRetina-Faktencheck. Vom Refsum-Syndrom sind schätzungsweise 80 Menschen in Deutschland betroffen. Es ist eine Stoffwechselerkrankung, die durch eine Bestimmung des Phytansäuregehalts diagnostiziert werden kann. In der Regel tritt sie in den ersten drei Lebensdekaden auf. Die verschiedenen Symptome sind peripher beginnender Sehverlust und Nachtblindheit, Schwerhörigkeit, Geruchs- und Geschmackssinnstörungen, Gleichgewichtsstörungen sowie Störungen der Bewegungskoordination. Ferner kommt es bei einigen Betroffenen zu Knochen- und Gelenkerkrankungen sowie Hautveränderungen. Das Refsum-Syndrom wird autosomal rezessiv vererbt und durch Veränderungen im PHYH-Gen und dem PEX7-Gen verursacht. Sind diese Gene krankhaft verändert, kann die Phytansäure nicht ausreichend abgebaut werden. Organschäden sind die Folge. Phytansäure wird ausschließlich über die Nahrung aufgenommen und befindet sich in hohem Maße in Fleisch, von Wiederkäuern und Milchprodukten. Eine konsequente phytansäurearme, vitamin- und kalorienreiche Ernährung kann den Verlauf der Erkrankung positiv beeinflussen. Führt dies nicht zum gewünschten Ergebnis, ist eine Plasmapherese, Blutreinigung, in Erwägung zu ziehen.
So, jetzt haben wir schon ein bisschen was über das Refsum-Syndrom gehört. Kerstin, 80 Menschen sollen davon betroffen sein. Das ist wirklich, wirklich selten. Und du bist eine davon.
Genau. Ich war schon immer der Meinung in meinem Leben, dass ich ganz was Besonderes bin. Und jetzt bin ich faktisch auch etwas ganz Besonderes.
Ja, das auf jeden Fall. Also besonders sind wir ja alle. Aber du hast eine ganz besondere Erkrankung, nämlich ein Syndrom. Vielleicht dröseln wir es mal ein bisschen auf. Viele wissen es vielleicht gar nicht. Was ist denn eigentlich ein Syndrom?
Das ist eine gute Frage, die ich dir so nicht beantworten kann, Iris.
Okay, vielleicht beantworte ich es dann einfach mal. Das ist ein Zusammenspiel aus mehreren Störungen oder mehreren Erkrankungen oder mehreren Dingen, die im Körper passieren. Also wir haben es ja jetzt im Faktencheck schon gehört, dass bei dir ja nicht nur die Augen betroffen sind, sondern es können ja auch die Nerven mit betroffen sein, der Geschmacks-, der Geruchssinn, der Gehörsinn. Und eben dieses Zusammenspiel, das nennt man dann Syndrom.
Genau. Vielen Dank für die Zusammenfassung, Iris. Wie du siehst, bin ich eher der pragmatische Mensch und möchte mich da wenig immer mit so Begriffen beschäftigen, sondern mit dem wirklichen Leben. Und ich glaube, da liegen dann auch meine Stärken für das Refsum-Syndrom in der Handhabung im Leben.
Das ist ja auch super und deswegen bist du ja auch heute hier, weil wir möchten uns ja darüber unterhalten, wie lebst du mit dem Refsum-Syndrom. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Also wie wurde das Refsum-Syndrom bei dir diagnostiziert? Also wir haben jetzt gehört, es ist ein Zusammenspiel aus mehreren Dingen. Und wie hat das bei dir angefangen?
Ja, angefangen hat es bei mir schon relativ frühzeitig, wo die Möglichkeit da gewesen wäre, es zu erkennen, nämlich mit Mitte 20 wurde bei mir die Retina pigmentosa entdeckt und auch medizinisch in einer Universitätsklinik bestätigt. Und da wurde mir mitgeteilt, es ist eine Augenerkrankung, die ist unheilbar und man kann auch nichts dagegen tun. Und damit muss ich jetzt erstmal leben. Das war für mich als Pragmatiker dann auch wieder die Situation so, dass ich dann halt gesagt habe, okay, dann lebe ich halt mit. Dann, wenn ich eh nichts dagegen tun kann, mache ich das Beste draus. Mit Anfang 30, Mitte 30 habe ich die ersten Mal bemerkt, dass die Schwerhörigkeit bei mir aufgekommen ist, war dann auch beim Ohrenarzt, aber da hat er dann gemeint, naja, zu weit zum Hörgerät ist es noch nicht, aber es ist knapp dran. Und dann habe ich mir gedacht, naja, okay, es geht ja alles noch so weit, dann ist es auch für mich so weit okay. Und der Game Changer in dieser ganzen Situation war dann eigentlich 2015, wo meines Erachtens die größte Möglichkeit zur Diagnose hätte stattfinden können. Ich hatte da nämlich ein diagnostiziertes Guillain-Barré-Syndrom. Das weiß jetzt natürlich keiner, was das ist, aber in kurzen Worten bedeutet es, dass meine unteren Extremitäten, also die Beine, gelähmt waren und ich nicht mehr richtig laufen und stehen konnte. Und da wurden natürlich sehr weitreichende neurologische Tests gemacht. Und trotz, dass ich zu dem Zeitpunkt auch die RP schon hatte, die Schwerhörigkeit, das war dann ja so ungefähr Anfang 40, hatte ich dann auch die ersten Hörgeräte, ist man zu der Entscheidung gekommen, dass es ein Guillain-Barré-Syndrom ist. Auch da war das dann für mich wieder so, ich habe das so hingenommen, das ist so und weiter geht's. Und irgendwann hat mich dann aber gestört, dass ich nicht mehr so richtig die Kraft aufbauen konnte, wie ich sie gerne wollte. Und das hatte mich dann 2022 veranlasst, mich nochmal neurologisch in einer Uniklinik vorzustellen und einfach auch mit dem Punkt zu sagen, so, ich habe jetzt so viele Symptome und ich kann jetzt das, was ich gerne machen möchte, nicht mehr machen, nämlich joggen gehen. Mhm. Sagt mir doch mal bitte, an was das liegen könnte. Und da war die Ärztin auch relativ ratlos, hat dann auch verschiedene Tests gemacht, hat aber gesagt, ja, wir sehen uns in einem halben Jahr wieder. Ich soll aber auch mal einen Termin bei der Genetikerin machen. Nach einem halben Jahr war es dann auch so, dass ich eine betriebliche Vorsorgeuntersuchung hatte. Und da hat die Ärztin gesagt, Frau Reichert, so kann es nicht weitergehen. Sie haben zu viele Symptome. Sie müssen jetzt etwas mehr dafür tun, um das im Zusammenspiel rauszubekommen.
Also da ist das erste Mal jemand hellhörig geworden.
Genau. Und dann habe ich zu der Ärztin gesagt, okay, super. Ich habe im August einen Termin in der Uniklinik und da werde ich das dann nochmal konkret ansprechen. Doch bitte auch die Berücksichtigung aller Symptome in der Diagnose und dass das vielleicht dann weiter vorangeht. Den genetischen Termin, den hatte ich ja damals schon vereinbart, aber das dauert ein bisschen und den hatte ich im September. Und dann war ich im August in der Uniklinik und die Ärztin hat dann auch erstmal zu mir gesagt, ja, ihr Zustand hat sich nicht weiter verschlechtert. Und dann sage ich, ja, das stimmt. Aber das war ja nicht meine ursprüngliche Frage. Meine ursprüngliche Frage ist ja, warum das oder das nicht mehr geht. Dann habe ich ihr auch den Bericht der Ärztin von der betrieblichen Vorsorgeuntersuchung gegeben. Und damit hat sie mich eigentlich wieder entlassen und hat gesagt, ja, dann warten wir doch mal den genetischen Test ab.
Darf ich eine Zwischenfrage stellen?
Na klar.
Wollten die dich da schon auf das Refsum-Syndrom testen? Also, weil wir haben es ja vorhin im Faktencheck schon gehört, es beruht auf einem Gendefekt, der autosomal rezessiv vererbt wird. Und hatten sie da schon die Vermutung, dass es das Refsum-Syndrom sein könnte? Hattest du das zu dem Zeitpunkt schon mal gehört?
Nein, zu dem Zeitpunkt habe ich noch nichts geerbt. Die Ärztin hat sich auch bedeckt gehalten. Allerdings hat sie mich am Tag nach der Untersuchung, als ich in der Uniklinik war, hat sie mich angerufen und hat mich gebeten, ob ich nochmal vorbeikommen würde. Sie hätte eine Idee. Und da, also einen Tag, nachdem ich vorstellig war, hat sie zu mir gesagt, sie hätte die Idee von einer Erkrankung. Sie möchte das jetzt aber noch nicht benennen, weil sie möchte erst einen Bluttest machen und da muss sie einen Wert bestimmen. und ich soll doch bitte nochmal in die Uniklinik kommen, weil das bei den Hausärzten eher unüblich ist und bei ihr würde es dann auch schneller gehen und sie hätte dann das Ergebnis auch gleich. Und dann habe ich gemeint, ja, okay, komme ich nochmal vorbei. Und eine Woche später hat sie mich dann noch angerufen und hat gesagt, so Frau Reichert, mein Verdacht hat sich bestätigt, Sie haben das Refsum-Syndrom. Und ich habe dann halt gemeint, ich habe was? Genau.
Böhmische Dörfer erstmal, ne?
Genau.
Also, weil du hattest ja unseren Faktencheck noch gar nicht. Also dir war das ja in dem Moment überhaupt gar nicht bekannt. Was ist es?
Nicht nur mir nicht, sondern der Ärztin auch nicht. Also bekannt insofern nicht, weil sie selbst gar nicht wusste, was sie mir jetzt im ersten Moment raten soll.
Also es war für sie auch Neuland sozusagen.
Ja.
Okay.
Wenn man den statistischen Wert anschaut und von dem Faktencheck reden wir ja von circa 80 Patienten, da ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ gering, dass ein Arzt mal zwei Refsum-Patienten rein zufällig entdeckt.
Ja, das hört sich so an, weil 80 ist ja wirklich nicht wirklich viel. Genau.
Genau.
Wie ging es denn dann weiter? Was hat dir die Ärztin denn dann gesagt?
Die Ärztin hat dann zu mir gesagt, ich soll dann jetzt zur Genetikerin gehen. Das ist ja schon vereinbart. Sie würde dann auch der Genetikerin schon mitgeben, dass ich das Refsum-Syndrom habe, dass das genetisch bestätigt wird. Und sie hat mir dann auch einen Handzettel gegeben von der Global Dare Foundation. Das ist eine Foundation rein auf das Refsum-Syndrom, mit der die ProRetina aber auch zusammenarbeitet. Und so bin ich dann auch über den Kontakt der Global Dare Foundation zur ProRetina gekommen.
Ah ja, okay. Also von hinten sozusagen durchs Hintertürchen.
Genau. Die Global Dare Foundation vielleicht auch noch, die sitzt ja in Amerika und somit ist es natürlich auch eine Sprachbarriere auch im ersten Moment gewesen, aber die Vizepräsidentin, die lebt in der Schweiz und spricht auch Deutsch und deswegen war das auch ein guter und schneller Austausch, dass ich schnell zu ProRetina finden konnte.
Okay, und die befassen sich tatsächlich nur mit dem Refsum-Syndrom.
Genau.
Okay, da gehen wir später, glaube ich, nochmal drauf ein. Dann kam der Gentest und der hat dann gesagt, dass du es wirklich definitiv hast, das Refsum-Syndrom.
Genau.
Okay. Ja, das war sicherlich erstmal ein Schlag, oder? Weil wenn man dann so hört, was man alles so bekommen kann, also es heißt ja nicht, dass man es alles bekommen muss. Und die Ausprägungen sind wahrscheinlich auch bei jedem unterschiedlich, oder? Kennst du mittlerweile die anderen 80 Menschen hier in Deutschland, die davon betroffen sind?
Ich kenne in Deutschland jetzt mittlerweile 10 Menschen, die davon betroffen sind, weil ich über die ProRetina eine Kontaktliste hatte, die ich dann auch alle kontaktiert habe und mit ihnen allen Gesprächen geführt habe und jetzt zusammen wir eine WhatsApp-Gruppe haben. Also somit stehen wir jetzt im regelmäßigen Austausch.
Okay, aber wie ging es dann bei dir weiter? Also du hast gesagt, du bist ja eigentlich losgegangen und wolltest dich untersuchen lassen, wolltest dem auf den Grund gehen, warum kann ich jetzt die Kraft nicht mehr aufbauen? Weil eigentlich ist es ja nach einem Guillain-Barré-Syndrom doch eher untypisch, dass diese Muskelschwäche so bestehen bleibt. Also eigentlich kann man da ja wirklich Muskelkraft wieder aufbauen. Die Leute werden ja doch eigentlich wieder gesund nach dem Guillain-Barré-Syndrom. Und wie ging es dann weiter bei dir?
Ja. Also weiter ist es dann gegangen, dass ich für mich einfach auch wieder eher so pragmatisch vorangehe. Gut, jetzt weiß ich, was ich habe. Jetzt ist es benannt und jetzt ist es auch die Möglichkeit, halt Lösungen zu finden. Und da bin ich dann halt einfach losgegangen und habe dann geguckt, wie ich zielgerichtet nochmal auf diese einzelnen Problemfelder eingehen konnte. Also warum konnte ich nicht joggen? Weil mein Fußheber nicht so funktioniert hat, dass ich den Fuß abrollen kann. Jetzt wissen wir natürlich mittlerweile, dass das auch eine Auswirkung des Refsum-Syndroms war. Ich konnte jetzt aber trotzdem ganz gezielt darauf vorgehen und einsteigen, um den Fußheber zu trainieren. Weil jetzt sind wir dann vielleicht auch schon gleich ein bisschen beim nächsten Punkt. Die einzige Therapie des Refsum-Syndroms ist nämlich die Ernährung.
Genau, da hätte ich dich gleich drauf angesprochen.
Genau, also das ist die weit verbreiteste und auch größte Möglichkeit auf den Phytansäurespiegel. Das ist auch so ein spannendes Wort, das niemand kennt, auch
Na,
viele
ich muss
Ärzte.
das jetzt auch lange üben. Ich habe mich extra darauf vorbereitet, dass ich es heute aussprechen kann.
Okay, dann will ich dir die Chance lassen. Magst du es einmal aussprechen?
Phytansäurespiegel, also ich kann es, ich habe es geübt.
Sehr schön. Ja, aber so ist es mir am Anfang auch gegangen. Also man begegnet halt einfach Wörtern, wo man sagt, hä, bitte was? Wie spricht man das aus? Was soll man damit anfangen? Und das begegnet einen im Übrigen nicht nur zwischen Menschen untereinander, sondern auch Ärzte sagen dann Phytansäure was? Weil das einfach kein klassischer Wert ist, der regelmäßig bei Menschen genommen wird, um etwas zu bestimmen.
Ganz genau. Aber wie kann ich ihn denn jetzt durch meine Ernährung beeinflussen? Also ich meine, das ist ja toll, wenn ich eine Erkrankung habe, wo ich aktiv auch was tun kann, dass es vielleicht nicht so schnell fortschreitet. Aber dafür muss ich ja auch wissen, wie mache ich das? Also wie kann ich den Phytansäurespiegel beeinflussen?
Genau. Da sind wir jetzt dann wieder ein bisschen bei der DARE Foundation, warum sie damals sich 2019 gegründet hat. Weil die haben sich eben unter anderem zur Aufgabe gemacht, eine Lebensmittelliste zu erstellen. Das heißt, sie haben 60 Lebensmittel getestet und die haben sie einkategorisiert in einen grünen Bereich, in einen gelben Bereich und in einen roten Bereich. Und mein Wert war x-fach zu hoch, eigentlich so hoch, dass es schon verwunderlich ist, dass ich nicht nochmal einen neurologischen Schub hatte. Und da war das jetzt das Ziel mit der Ernährung, schnellstmöglichst den Wert zu senken. Und durch diese Einteilung der Foundation in dieser Lebensmittel ist es dann doch relativ leicht, in der Theorie sich an die Ernährung zu halten. Was es ein bisschen herausfordernd macht, ist einfach, dass manches halt nicht zusammenpasst, wenn wir irgendwo hin essen gehen wollen oder von der ganzen Ernährung, weil die Ernährung wieder, also spiegelt nicht zum Beispiel wieder, dass ich sagen kann, ich esse nur vegan.
Okay, aber jetzt wollen wir mal ein bisschen konkret werden. Was darfst du denn jetzt zum Beispiel gar nicht essen?
Was ich gar nicht essen darf, ist Rindfleisch. Ist ein absolutes Verbotslebensmittel, wenn man jetzt in den Fleischbereich mal ist. Also alles von Wiederkäuern, Schafe, Hammel, Lamm, Ziege in dem Fleischbereich. Und dann natürlich sämtliche Milchprodukte. Also keine Butter, keine Sahne, kein Käse, kein Milch, kein Quark, kein Joghurt.
Ja, da fällt ja die Geburtstagstorte auch mal eben weg, ne? Also das ist ja meistens schon so alles auf Milchbasis.
Genau. Also du kannst das natürlich auch mit Ersatzprodukten machen.
Ja. Ne?
Aber es schmeckt natürlich nicht so, wie eine Sahne schmeckt oder wie eine Butter schmeckt.
Ja.
Und der Fischbereich ist auch ziemlich raus. Also bei den Fischen ist es eigentlich nur ein Fisch, der noch möglich ist, dass wir ihn essen können. Und alle anderen haben einen zu hohen Phytansäurewert, wenn wir das halt zu uns nehmen.
Okay, also es hört sich aber jetzt im ersten Moment doch so an, als wenn so vegetarisch und vegan doch eigentlich so die Lösung wäre, sage ich mal.
Genau, also Teile davon ist richtig, ja. Aber Teile sind halt dann auch wieder raus. Also wenn wir jetzt in die vegane Ernährung gehen, sind oftmals auch Mandeln als Basis, ja?
Ja.
Und Mandeln fallen zum Beispiel da auch wieder raus.
Ach Gott, das ist ja ganz schön schwer. Also du musst sozusagen in den Supermarkt gehen und tatsächlich erstmal die Zutatenliste überprüfen, woraus besteht jetzt ein Produkt.
Genau, so schaut's aus.
Okay, und da sind wir ja dann auch wieder bei der Schwierigkeit, wie mache ich das, wenn ich eine hochgradige Seheinschränkung habe? Gibt es da irgendwelche Apps, die das erkennen können?
Also es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Also das Mittel meiner Wahl ist, dass ich einen super tollen Mann habe, der einkaufen geht und für mich das alles liest.
Ja.
Das ist die einfachste, aber die Möglichkeit hat natürlich nicht jeder. Ich nutze eine digitale Leselupe manchmal oder mein Handy. Die Handys sind ja mittlerweile auch mit Lupen ausgestattet und kann man auch gut im Supermarkt mal zu nutzen, die das Handy rauszuzucken ja. und die Zutatenliste zu lesen. Ja.
Ja, damit fällt man ja heutzutage dann auch nicht mehr auf, ne? Das macht ja genau. mittlerweile fast jeder. Aber wir hatten jetzt eben, oder du hattest das Thema Essen gehen schon mal angesprochen. Das ist ja dann auch nicht ganz so einfach, ne? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe essen und ich gucke und denke so, ach, das hört sich ja ganz lecker an. Ich muss ja nicht fragen, woraus besteht es jetzt? Aber ihr müsst ja dann doch explizit nachfragen, was für Zutaten in einem Gericht verarbeitet wurden, oder?
Genau, so ist es auch so. Man geht natürlich, wenn man in seiner Heimatstadt ist, hat man natürlich bestimmte Lokale, wo man einfach hingeht und sagt, vielleicht kennen sie einen dann ja auch schon. Oder wir haben auch ein bestimmtes Lokal, der hat für mich, das war auch ganz super, ein extra Menü zusammengestellt aus den grünen Zutaten. Aber man ist immer in der Kommunikation und man muss immer nachfragen, ist die Soße jetzt nicht doch mit Milch gemacht oder mit Butter oder sonstiges? Und am Schluss bleibt es auch nur, den Menschen zu vertrauen, dass sie einen halt das sagen, was ist, und nicht der Einfachheit halber, nee, da ist keine Butter drin oder so.
Okay, aber wie stelle ich es mir jetzt vor? Also es ist für dich schon ganz schlimm, wenn du jetzt einmal was mit Phytansäure isst oder einmal ist keinmal, so nach dem Motto?
Naja, das muss man immer relativ sehen. Ich persönlich halte das so, dass ich mich ausschließlich an den grünen Nahrungsmitteln halte, weil mein Wert ja noch viel zu hoch ist.
Du hattest jetzt gerade gesagt, auch die grünen Nahrungsmittel. Also du meinst jetzt die grünen Nahrungsmittel in der Ampel der DARE Foundation. Weil, also ich war jetzt neulich mit jemandem essen, die hat durch Zufall auch das Refsum-Syndrom. Also du bist jetzt die zweite, die dritte sogar, die ich persönlich kenne. Die durfte zum Beispiel keine Rucola-Pizza essen. Also Rucola zählt scheinbar ja auch zu den phytansäurehaltigen Lebensmitteln, oder?
Genau, Rucola gehört zu den phytansäurehaltigen Lebensmitteln. Und bei dem Käse müsste es halt veganer Käse sein.
Genau, aber nur dass wir das für unsere ZuhörerInnen nochmal so ein bisschen verdeutlichen. Also es geht nicht darum, grüne Lebensmittel zu essen, sondern die von der Foundation als grün gekennzeichnet sind.
Stimmt, sehr wichtiger Hinweis, danke dir. Genau, aber was passiert, wenn wir das essen? Es passiert erstmal gar nichts. Also das muss man sich nicht so vorstellen wie jemand, der eine Erdnussallergie hat, der dann eine Erdnuss hat und der Hals so schwillt. Bei uns kommt es eher drauf an, man sagt ja immer so schön, die Menge macht das Gift. Und wenn der Wert halt an sich schon zu hoch ist, dann ist es so, dass es halt nicht zielführend ist, nochmal weitere Lebensmittel zu essen, die den Wert noch weiter nach oben bringen, weil eben wieder weitere Symptome dazukommen können.
Genau, also man möchte eher versuchen, es zu vermeiden, damit keine weiteren Symptome entstehen.
Genau. Und ich glaube, ich kenne auch die Kollegin, mit der du essen warst.
Ja, ich glaube auch. Ich weiß es sogar. Wir haben uns nämlich über diese Aufzeichnung hier unterhalten. Ich muss mich ja auch ein bisschen schlau machen irgendwie. Also ich bin ja auch nicht Expertin auf allen Gebieten. Und natürlich versuche ich dann auch meine, wie soll ich das sagen, meine Bekannten anzuzapfen, von denen ich was Wissenswertes erfahren kann, nicht wahr?
Genau. Und dann hast du ja auch sicherlich noch einen weiteren Ansatz erfahren, den man auch noch nutzen könnte.
Ja, da haben wir beide uns ja auch drüber unterhalten und er wurde ja auch im Faktencheck erwähnt.
Genau. Das,
genau, die Apharese.
So schaut's aus. Und das gibt dann natürlich auch wieder mehr Möglichkeiten. Also das gibt keinen Freibrief. Also das würde ich auf keinen Fall so sagen. Aber wenn das dann halt vielleicht mal dann doch wieder der Cappuccino mit der Milch ist, weil der Italiener halt keine Hafer- oder Sojamilch für ein Cappuccino hat, dann ist es dann vielleicht etwas entspannter zu sehen.
Ja, okay. Aber man muss ja auch immer sagen, also Apharese ist ja ähnlich wie eine Dialyse, sagen wir es jetzt mal so. Also da können sich die Zuhörerinnen wahrscheinlich mehr drunter vorstellen, als wenn wir sagen Apharese. Und ich weiß nicht, also ich glaube, ich hätte da einen heiden Respekt vor, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Ja, den habe ich auch davor. Also ich bin ja jetzt in dem Prozess, dass ich in der Beantragung der Apharese bin. Aber ich sehe das halt für mich auch als Möglichkeit. Man muss es natürlich fairerweise dazu sagen, es gibt keine hochwissenschaftlichen Erkenntnisse, dass man sagt, wenn diese Therapie, dann schreitet deine Augenerkrankung nicht mehr weiter fort oder so. Das gibt's nicht. Aber wenn man jetzt auch weiß, ich habe jetzt ja von 10 Patienten in Deutschland gesprochen. Im Patientenregister der DARE Foundation sind insgesamt 30 Patienten. Und es ist ja das reine Refsum-Register. Also da wird es auch schwer, wissenschaftliche Studien in dem klassischen Sinn einer wissenschaftlichen Studie anzulegen.
Ja, weil die Patientengruppe ja eigentlich auch relativ klein ist, ne?
Genau.
Ja. Ja, aber nichtsdestotrotz, also jetzt haben wir uns viel über Ernährung unterhalten, haben auch die Apharese kurz erwähnt. Also wie gesagt, ich bin da immer so ein bisschen, es ist so ein medizinischer Eingriff, es gibt keine Studien. Also das muss jeder für sich selber abwägen. Aber was machst du denn noch so aktiv? Also du bist ja doch eine sehr aktive Frau, die sehr, sehr aktiv am Leben teilnimmt. Erzähl doch noch mal ein bisschen.
Ja, also für mich ist es wichtig, wenn ich ein Problem erkenne, dann arbeite ich immer an Lösungen. Und so habe ich das dann auch mit meiner Diagnose gemacht. Mein erster Weg war eben, Leute zusammenzubringen. Das ist mir gelungen in einer WhatsApp-Gruppe. Und für mich persönlich weiß ich ja jetzt zielorientiert, an was ich arbeiten muss.
Ja.
Und das habe ich mit meinen Therapeuten ausgearbeitet. Ich kenne meine Defizite. Und wir arbeiten dann zielgenau daran. Also ich habe da ja zum Beispiel den Fußheber auch mal erwähnt. Und also das ist jetzt meine Interpretation, ne? Es gibt nach wie vor keinen wissenschaftlichen Beweis. Aber durch die Einhaltung der Ernährung, der erlaubten grünen Lebensmittel, nennen wir das jetzt dann vielleicht mal so, konnte ich meinen Wert halbieren. Und ich glaube, dass das dann halt in Verbindung mit dem gezielten Training meines Fußhebers dazu geführt hat, dass ich mein erstes Ziel erreichen konnte, nämlich joggen zu gehen.
Sehr gut, genau darauf wollte ich hinaus. Also du hast dich wieder zurück zum Joggen gekämpft.
Genau. Das musste ich dann natürlich auch über einen langen Weg, weil die komplette Grundkondition, die man hat, die ist natürlich verschwunden. Und man muss die Grundkondition langsam aufbauen. Und das habe ich geschafft. Und letztens habe ich dann einen offiziellen Lauf teilgenommen über 5 Kilometer
Sehr
und
cool.
habe das dann auch geschafft.
Herzlichen Glückwunsch, finde ich super.
Genau, das war dann für mich so super. Das ist genau das Ziel, was ich erreichen wollte. Jetzt habe ich auch wieder neue Ziele, weil spannend ist natürlich auch, mit der Ernährung, und es ist nicht nur mir so gegangen, dadurch, dass wir ja regelmäßig Kohlenhydrate unserem Körper zuführen müssen, damit der Körper nicht in ein Hungergefühl kommt, weil durch das Hungergefühl schüttet der Körper Fett, also die Phytansäure aus, und die erhöht dann natürlich unseren Wert wieder. Das bedeutet also, wir müssen regelmäßig essen. Und das bedeutet leider auch, dass man eine Gewichtszunahme hat. Also in meinem Fall war es jetzt von September bis jetzt 5 Kilo. Jetzt kann man natürlich sagen, was sind schon 5 Kilo? Aber das Problem ist, dass halt keiner mir sagen kann, wo endet es? Also
Ja.
ich weiß von einer anderen Betroffenen, die liegt jetzt bei 9 Kilo. Und das ist natürlich ein Körpergefühl, das jeder für sich selber entscheiden muss. Und für mich ist es aber so, ich möchte das so nicht hinnehmen und das ist auch mein nächstes Ziel.
Also da darf ich einmal eine Zwischenfrage stellen. Also für diejenigen, die es jetzt nicht direkt hören, also wir zeichnen jetzt ja im Oktober auf, also wir reden von einem Monat, von einer Gewichtszunahme von 5 Kilo innerhalb eines Monats.
Nein, dann muss ich das korrigieren. Seit September 2023 bis Oktober 2023 sind es 5 Kilo.
Okay, gut. Nur, dass wir da jetzt ein richtiges Gefühl für bekommen, aber trotzdessen 5 Kilo, ja.
Und dem will ich mich jetzt halt annehmen. Wir dürfen ja abnehmen,
Ja.
aber nur sehr langsam und nur gezielt und im besten Fall auch unter therapeutischer Aufsicht.
Ja.
Weil der Wert muss natürlich immer so niedrig wie möglich bleiben. Und da habe ich aber wieder für mich halt versucht, die Lösung zu finden oder für mich anders ist die Apharese-Dialyse zum besseren Verständnis eine Möglichkeit, auch das Abnehmen ein bisschen damit zu paaren. Weil wenn das regelmäßig aus dem Blut rausgefiltert wird, die Phytansäure, dann habe ich natürlich auch wieder Möglichkeiten, in dem Ziel, Gewicht abzunehmen.
Ja, also es hört sich für mich kompliziert an, aber wenn man hört, dass du durch deine Ernährung deinen Wert natürlich halbieren konntest, dann motiviert es natürlich auch dran zu bleiben, ne? Also finde ich zumindest. Also wenn ich das jetzt so höre, dann denke ich so, ja, das ist doch, also das ist wirklich, wirklich super, dass man da aktiv durch die Ernährung so viel machen kann, aber natürlich schwierig, wenn man dann dadurch bedingt andere Probleme noch bekommt, ne? Also.
Es ist auch unterschiedlich, ne? Also bei vielen stagniert der Wert auch aufgrund der Ernährung, dass er dann eben einfach ein bestimmtes Level hält. Bei anderen ist es so, dass die das wirklich durch die Ernährung relativ gut unten halten können und die nächsten machen das in Kombination mit der Apherese, Schrägstrich Dialyse und Ernährung. Also das sind so diese drei Wege, die es gibt.
Ja, aber jetzt verrat mir mal, also wie sieht denn das aus? Also du hast noch keine Einschränkungen der Geschmacksnerven, oder? Weil ich kann mir ja vorstellen, dass wenn man gar nicht mehr wirklich schmeckt, was man isst, dass man dann auch irgendwie gar keinen wirklichen Hunger mehr hat, oder? Dass einem da auch der Appetit einfach vergeht.
Also bei mir ist es so, dass ich den Geruchssinn nicht mehr habe. Also der ist weg, aber schmecken an sich tue ich schon noch was.
Ja.
Genau, also das ist mir geblieben. Ich weiß auch, dass von Patienten der Geruchssinn wieder kam, nachdem sie lang genug den Wert nach unten haben. Aber es gibt für nichts eine Garantie. Jeder Körper ist anders und es gibt ja auch keine Möglichkeit zu bestimmen. Wenn du A magst, dann passiert das. Wenn du B magst, passiert das.
Gut, aber wenn ich gar nichts mache, passiert gar nichts. Also, ne, so habe ich ja wenigstens die Möglichkeit zu versuchen, dass was passiert. Und wenn ich es, ich sage es jetzt einfach nochmal, wenn ich es einfach durch die Ernährung, auch wenn es vielleicht manchmal nicht gerade das Schönste ist, weil die Chips doch viel zu gut schmecken oder die Pizza mit Rucola doch wirklich jetzt gerade das Ziel war, auch wenn es dann vielleicht nicht gerade bequem ist, aber wenn ich es dadurch doch schaffen kann, dann ist es doch vielleicht eigentlich eine ganz gute Sache.
Ja, genau. Stoppen oder verlangsamen. Das ist ja auch zum Beispiel was bei mir, dadurch, dass es sehr spät erkannt wurde, also ich bin jetzt 50 Jahre, 25 Jahre sind eigentlich in der Zeit vertan worden, habe ich natürlich schon einige Symptome, ne? Also dieses Neurologische, wo ja fälschlicherweise das Guillain-Barré-Syndrom war, die Augeneinschränkung, die Ohreneinschränkung, dann der Geruchssinn. Also das ist ja schon alles da.
Was würdest du denn jetzt jemandem empfehlen? Also wenn wir reden jetzt von einer Retinitis pigmentosa, ja? Also es hat jemand eine Retinitis pigmentosa und plötzlich merkt er so, Mensch, mit dem Hören ist es jetzt auch nicht mehr so gut oder ich habe Gefühlsstörungen in den Fingern oder wie auch immer. Was würdest du denn den Leuten aus deiner heutigen Sicht und aus deinem Austausch mit anderen Betroffenen empfehlen? Was sollten die machen?
Also ich würde jeden empfehlen, der zu der Retina pigmentosa noch ein zweites Symptom hat, auf jeden Fall einen Gentest zu machen. Ich halte das für das schnellste Mittel zur Wahl, um auch seltene Erkrankungen zu entdecken. Also, und wir reden ja in dem Bereich von, so es hört sich jetzt blöd an, von Nebenerkrankungen oder von Haupterkrankungen. RP ist ja dann vielleicht nur ein Nebenprodukt einer Haupterkrankung. Also jetzt wie bei mir Refsum ist RP ein Symptom
Ja.
dieser Erkrankung. Und so gibt es halt auch andere seltene Erkrankungen, wo RP ein Symptom ist. Und da finde ich halt, je früher die Menschen wissen, was ihr Hauptproblem ist, umso besser ist es. Und ich habe jetzt sozusagen 25 Jahre zu spät mit der Ernährung angefangen. Möglicherweise wäre mir vielleicht das Neurologische erspart geblieben.
Ja, also umso wichtiger, dass wir diesen Podcast machen, ne, dass die Leute wissen, Mensch, vielleicht ist RP nur ein Symptom und hör in dich rein, was passiert noch? Also ich meine, man möchte ja jetzt auch keine Angst machen, es muss ja auch nicht bei jedem sein, aber wenn dann doch noch mal irgendwas auftritt, dass man vielleicht doch hellhörig wird.
Genau, das ist auch der Antrieb gewesen, dass ich mit dir den Podcast machen möchte, weil ich möchte einfach jedem sagen, wie ProRetina das so schön sagt, kenne dein Gen und dann weißt du auch, wie du weiter in deinem Leben handeln musst. Und ich finde, Wissen ist immer der Schlüssel zu mehr.
Wenn das jetzt jemand hört und noch Fragen zum Refsum-Syndrom hat, wie kann er dich denn zum Beispiel erreichen? Weil du bist ja auch Ansprechpartnerin für das Refsum-Syndrom bei uns im Verein.
Dann geht es über die Seite der seltenen Erkrankungen bei der ProRetina und dort einfach eine E-Mail hinschreiben und im besten Fall wird die dann an mich weitergeleitet und wir können in den Austausch kommen. Und wir haben auch schon einige Projekte. Also mein Ziel ist es zum Beispiel auch für Neudiagnostizierte so einen kleinen Leitfaden zu erstellen. Und ich habe ja jetzt, wie du weißt, eine WhatsApp-Gruppe mit 10 Betroffenen aus Deutschland. Es sind auch noch 4 Betroffene aus Österreich mit drin und eine Betroffene aus der Schweiz. Habe ich ja schon einen relativ guten Pool, um sowas Schritt für Schritt auszuarbeiten, um einfach auch den Menschen den Einstieg in diese Diagnose ein bisschen zu erleichtern. Also, weil es ist schon eine Odyssee, das muss man schon sagen, wenn man das ernsthaft machen will, wo komme ich an, welche Informationen, wer kann mir wie helfen, was mache ich denn jetzt als erstes, welche Lebensmittel müssen denn ab sofort in meinem Kühlschrank sein, wie gestaltet sich der Alltag. Das sind natürlich alles dringende Fragen, die jemand hat mit einer neuen Diagnose. Und an dem Leitfaden möchte ich in unserer Gruppe ein bisschen weiterarbeiten. Und die DARE Foundation, also die Global DARE Foundation, die macht ja auch ein kleines Rezeptheft weltweit. Also wir arbeiten da Hand in Hand zusammen und das ist, glaube ich, das, was uns dann weiterbringt. Die gehen ja auch noch einen Schritt weiter, diese Global DARE Foundation. Die haben ja auch wie die ProRetina einen wissenschaftlichen Rat und sind dabei, eben auch in die Forschung zu gehen. Alles natürlich nur im Rahmen der Möglichkeiten, weil wie ProRetina auch, funktioniert es halt alles nur spendenbasiert.
Ja, Mensch, das ist sehr interessant und ich finde dein Engagement in der Richtung richtig, richtig gut. Und ja, ich bedanke mich, dass du mein Gast warst. Ganz, ganz vielen Dank. Also ich habe wieder, ich sage es am Ende jedes Podcasts, ich habe wieder eine ganze Menge gelernt und ich ziehe tatsächlich meinen Hut vor dir. Also ich weiß nicht, ob ich so fröhlich wäre, wenn ich so viele Einschränkungen hätte. Aber du meisterst dein Leben, glaube ich, richtig gut. Und die 5 Kilometer, ich finde sie fantastisch, richtig toll.
Ja, es macht, wenn man weiß, dann macht es für mich zumeist persönlich alles viel, viel leichter. Das ist für jeden anders, aber bei mir ist es so. Und ja, ich danke dir für deine Zeit und die Möglichkeit, unserer kleinen Gruppe die Plattform zu geben und Menschen zu informieren. Und vielleicht ein Aufruf, liebe Ärzte, wenn ihr diesen Podcast hört und ihr habt einen Refsum-Betroffenen, schickt ihn bitte auf die Seite der ProRetina, dass er mit uns in Kontakt kommen kann.
Genau, und natürlich auch an euch als Betroffene, wenn ihr noch mehr über das Refsum-Syndrom erfahren wollt, dann schaut doch mal vorbei auf www.pro-retina.de und dort findet ihr auch noch weitere Informationen zum Refsum-Syndrom. Und natürlich könnt ihr immer gerne mit uns in den Austausch gehen. Und am Ende dieses Podcasts möchte ich noch mal einen Aufruf machen, wenn auch ihr sagt, so wie Kerstin, Mensch, ich habe eine Geschichte zu erzählen im Podcast und ich möchte gerne darauf aufmerksam machen, dann meldet euch gerne bei uns. Ihr könnt uns erreichen unter blindverstehen@pro-retina.de. Da kommt jede E-Mail von euch an und vielleicht seid ihr dann auch irgendwann mal mein Gast hier oder unser Gast hier im Podcast. Ich bin ja nicht alleine im Podcast-Team. Ich habe ja noch ganz viele tolle Moderatoren-Kollegen, Kolleginnen und Kollegen. Genau. In dem Sinne wünsche ich euch allen alles Gute und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es hier wieder heißt Blind verstehen. Vielen Dank nochmal, Kerstin, und bis bald.
Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Pro Retina Deutschland e.V. Für den Inhalt und die Umsetzung ist das Podcast-Team verantwortlich. Solltet ihr Anregungen, Lob und Kritik für unser Podcast-Team haben, schreibt uns gerne per Mail an blindverstehen@pro-retina.de oder hinterlasst uns eine Nachricht bei WhatsApp unter der Nummer 0228 227 2170. Für die technische Umsetzung des Podcasts bedanken wir uns bei Christian Andres. Wer mehr über degenerative Netzhauterkrankungen erfahren möchte, schaut einfach mal unter www.pro-retina.de vorbei. Dort könnt ihr natürlich auch alle Folgen des Podcasts, die bisher erschienen sind, finden und anhören. Ihr könnt uns natürlich auch bei Spotify, iTunes und auf allen gängigen Plattformen abonnieren, damit euch keine Folge mehr entgeht. Bis demnächst, euer ProRetina Podcast-Team.
Vielen Dank fürs Zuhören bei einer weiteren Folge des Podcasts Blind Verstehen. Es folgt ein kurzer Sponsorenhinweis der Firma Okuvision GmbH.
Die Diagnose Retinitis pigmentosa und der fortschreitende Verlust der Sehfähigkeit verändern alles. Wir bei Okuvision möchten, dass Ihr Gesichtsfeld erhalten bleibt. Dafür haben wir die Oku-Stim-Therapie entwickelt und in klinischen Studien getestet. Erfahren Sie mehr auf unserer Website www.okuvision.de.